Ja, das ist vielleicht das Problem. Ich hoffe, ihr bleibt wach. Wir haben ein wichtiges Thema vor uns. Die neue Ökumene, Wesen, Wurzeln und Ziele der Emerging Church-Bewegung. Wer hat den Begriff Emerging Church schon mal gehört? Okay, ich habe den Eindruck, das sind etwa 47,8%, wenn ich das richtig gesehen habe. Also etwa die Hälfte. Ich kann mich um ein, zwei Punkte nach dem Komma geirrt haben. Okay, wir werden gleich mehr darüber erfahren. Wir werden feststellen, dass sich das Christentum im Moment wirklich dramatisch verändert. Und wir werden sehen, dass der Zeitgeist, und da erinnere ich an unseren gestrigen Vortrag, eine große Rolle dabei spielt. Dass hier Veränderungen eintreten, die relativ schnell und relativ dramatisch sind. Ich glaube, dass wir eine Veränderung des Christentums erleben, die, so dramatisch, wenn nicht noch dramatischer ist, als die, die wir vor 600 Jahren mit der Reformation erlebt haben. Das heißt, wir haben sie nicht persönlich, sondern nur wir als Gesellschaft und historisch erlebt. So, jetzt müssen wir das Ding nur zum Laufen bringen. Okay. Was ist die Emerging Church? Es ist offensichtlich, das ist in Neuhochdeutsch, also auf Englisch, emerge, to emerge ist Englisch und heißt in Erscheinung treten, hervorkommen, auftauchen. Also so etwa wie diese Kirche aus dem Nebel hervortritt, so muss man sich diesen Begriff to emerge vorstellen. Die Emerging Church oder Emerging Church Bewegung ist eine Bewegung innerhalb der evangelikalen Kirchen. Ja, evangelikale Kirchen sind in der Hauptsache Baptisten, Pfingstler, Charismatiker, aber auch noch ein paar andere Gruppen, die dazugehören. Es geht um eine Anpassung des Gottesdienststils an die postmoderne Kultur. So jedenfalls die offizielle Definition. Wir werden nachher sehen, dass es um mehr geht. Es geht um die Anziehung postmoderner, junger, säkularer Erwachsener. Das heißt also, man überlegt, wie können wir die Menschen, die da draußen zu keinen christlichen Kirchen gehören, auch für den christlichen Glauben gewinnen. Das ist ja zunächst einmal ein positives Anliegen, das alle Christen haben sollten. Zunächst die Frage, wer sind die Evangelikalen? Das sagte ich schon. Dann müssen wir die Frage stellen, und ich hoffe, ihr habt Geduld mit mir, dass wir zunächst einige Definitionen über uns ergehen lassen. Wir müssen ein paar Begriffe erklären, damit wir wissen, worüber wir sprechen. Was ist die Postmoderne? Natürlich müssen wir zunächst dann fragen, was ist denn die Moderne? Erst dann können wir klären, was die Postmoderne, also die Phase danach ist. Hier habe ich eine Definition. Als Moderne bezeichnet man die Zeiten des Umbruchs, insbesondere in den Bereichen Gesellschaft und Politik. Zeitlich einzuordnen ist der Beginn der Moderne nicht eindeutig. Der Begriff wird insbesondere mit Ereignissen im 18. und 19. Jahrhundert in Verbindung gebracht. Von der Geschichte her gesehen sind das Ereignisse wie die Französische Revolution und der Beginn der Industrialisierung, also größere gesellschaftliche, wirtschaftliche, politische Umbrüche, die zu einem neuen Denken geführt haben. Jetzt die Frage, was ist die Postmoderne? Okay, offensichtlich eine Phase, die danach kam. Der Begriff Postmoderne dient zur Bezeichnung des Zustands der abendländischen Gesellschaft, Kultur und Kunst nach der Moderne. Vertreter der Postmoderne bescheinigen der Moderne ein unerlaubtes Vorherrschen eines totalitären Prinzips, das auf gesellschaftlicher Ebene Züge von Despotismus in sich trage. Also ein Aufbegehren gegen eine Form der geistigen Unterdrückung, wenn man so will. Maßgebliche Ansätze der Moderne seien gescheitert. Dem wird die Möglichkeit einer Vielfalt gleichberechtigt nebeneinander bestehender Perspektiven gegenübergestellt. Mit der Forderung nach einer prinzipiellen Offenheit wird auch kritisch auf die Moderne Bezug genommen. Postmodernes Denken will nicht als bloße Zeitdiagnose verstanden werden, sondern als kritische Denkbewegung, die sich gegen Grundannahmen der Moderne wendet und Alternativen aufzeigt. Also wir gehen da noch ein bisschen durch und dann fassen wir es gleich mal zusammen. Die Künstler der Moderne, der Postmoderne betrachten die Welt als pluralistisch, zufällig und chaotisch. In der Postmoderne spielen Medien und die Technik eine sehr wichtige Rolle. Also wir merken schon hier die Einflüsse des philosophischen Materialismus und des Relativismus, aber dazu nachher mehr. Mit dem Begriff Postmoderne, um 1870 erstmals verwendet, wurde von verschiedenen Autoren versucht, sehr uneinheitliche gesellschaftliche und kulturelle Entwicklungen zu fassen und teilweise auch zu bewerten. Im Jahr 1926 beschreibt der amerikanische Theologe Bernard Eddings Bell eine neue religiöse Spiritualität, die sich im Rahmen des christlichen Bekenntnisses neuen Forschungserkenntnissen öffnen sollte als Postmodernismus. Also hier merken wir schon, wie das jetzt in den geistlich-christlichen Bereich hineinkommt. Prägend für den Begriff war Jean-François Lyotards Bericht »Das postmoderne Wissen«, in dem er die philosophischen Systeme der Moderne für gescheitert erklärt. Lyotard setzt an die Stelle eines allgemeingültigen und absoluten Erklärungsprinzips, also Gott, Subjekt, Vernunft, eine Vielzahl von Sprachspielen, welche verschiedene Erklärungsmodelle anbieten. In der Postmoderne löst sich vieles auf in eine Vielzahl von nicht miteinander zu vereinbarenden Wahrheits- und Gerechtigkeitsbegriffen. Ihr erinnert euch, wir sprachen über den Relativismus. Deine Wahrheit ist so richtig wie meine Wahrheit. Wer sagt, dass es absolute Wahrheit gibt? Die gibt es nicht. Allen diesen Ansätzen in Kunst, Kulturgeschichte, Philosophie, Theologie und Literatur war gemeinsam, dass sie ein jeweils spezifisches Unbehagen an der Moderne und ihren Entwicklungen formulierten und daraus Konsequenzen entwickelten. Also wir merken sehr viel, dass man auch die Kirche, also das Christentum, eher als die Kirche verstand, eine Institution, die zu Unrecht eine gewisse Macht ausübte, einen Anspruch erhob auf Absolutheit, und das hat man abgelehnt. Also, aber ich fürchte, und dazu kommen wir noch, dass man hier das Kind auch mit dem Badewasser ausgekippt hat. Also, Elemente postmodernen Denkens, wenn wir es zusammenfassen: Absage an die seit der Aufklärung betonte Vorherrschaft der Vernunft. Vernunft ist nicht alles. Zweitens, neue Hinwendung zu Aspekten der menschlichen Emotionalität. Ja, also das Gefühl ist auch noch da. Man kann nicht alles nur mit Vernunft, mit dem Kopf, mit dem Verstand erklären. Dann Ablehnung oder kritische Betrachtung eines universalen Wahrheitsanspruchs im Bereich philosophischer und religiöser Auffassungen und Systeme oder Mythen wie Moral, Geschichte, Gott, Ideologie, Utopie oder Religion. Also, es gibt keine universelle und keine absolute Wahrheit. Alles ist relativ. Ja, also eigentlich eine Verabschiedung von dem Konzept Gott und Offenbarung, also Bibel als Autorität. Und damit einher geht ein Verlust traditioneller Bindungen. Dann eine Aufgliederung des gesellschaftlichen Lebens in eine Vielzahl von Gruppen und Individuen mit einander widersprechenden Denk- und Verhaltensweisen. Also alles ist möglich, auch das Gegenteil von der einen Sache ist genauso richtig und akzeptiert wie das andere. Toleranz, Freiheit und radikale Pluralität in Gesellschaft, Kunst und Kultur. Ich meine, Toleranz ist gut, unterstützen wir, Freiheit auch. Radikale Pluralität, das kann auch ein Deckname für Indifferenz und Beliebigkeit sein. Mischung von Kommunikations- und Kulturtechniken und dazu gehört auch der Feminismus und der Multikulturalismus. All das sind typische Elemente des postmodernen Denkens. Wir werden erinnert an den Ansatz Satans im Paradies, sollte Gott gesagt haben. In Frage stellen, relativieren und Fundamente abreißen. Also zurück zur Frage, was ist die Emerging Church? Wir sagten, eine Bewegung innerhalb der evangelikalen Kirchen, Anpassung des Gottesdienststils an die postmoderne Kultur. Man versucht, auf diese neue Denkweise, auf diesen neuen Relativismus einzugehen, um das Evangelium Menschen, die in der Postmoderne leben, attraktiv zu machen. Und eine Anziehung postmoderner, junger, säkularer Erwachsener. Ja, wir sagten heute Morgen, dass Noah vielleicht auch seine Botschaft vom relativen Weltende etwas attraktiver hätte gestalten können, um die Schwellenangst der Menschen vor der Arche nehmen zu können. Nur das hat er nicht gemacht. Und so ein bisschen habe ich den Eindruck, dass man hier versucht, die Methode Noahs neu zu definieren, neu zu fassen. Es geht einmal um die Veränderung des Gottesdienstes, also verschiedene Musikrichtungen, und zwar vom Hardrock bis hin zu traditionellen Kirchenliedern. Alles geht, alles ist möglich. Dann werden altertümliche Rituale, also sehr stark aus dem Katholizismus entlehnt, werden wiederentdeckt und verwendet. Sogenannte geistliche Disziplinen, liturgische Festzeiten, aber auch jüdische Traditionen werden neu für das Christentum, für den evangelikalen Gottesdienst entdeckt. Ja, es ist synkretistisch, es sucht sich etwas zusammen von verschiedenen religiösen Traditionen. Dann geht es um Bewegung, das heißt, es ist populär, im Gottesdienst nicht einfach nur zu sitzen, sondern aufzustehen und sich zu bewegen. Nicht alles das, was hier in der Emerging Church praktiziert wird, ist schlecht, versteht mich nicht falsch. Da sind durchaus Elemente drin, die Sinn machen und die gut sind. Nur ich versuche zunächst einmal das ganze Bild darzustellen mit dem Guten und dem Schlechten und dann wollen wir uns das näher angucken. Dann Teilnahme an persönlichen Ritualen. Also Rituale spielen eine besondere Rolle. Das findet nicht mehr im Kopf statt, nicht nur im Denken, im Meditieren, im Beten, sondern Rituale werden praktiziert im Gottesdienstbereich. Mystische Praktiken, kontemplatives Gebet. Ja, hier kommen wir in den fernöstlichen Bereich hinein. Wir merken, da haben wir sowohl das monastische, also das Mönchsideal, das Klosterleben auf der einen Seite und auf der anderen Seite die fernöstliche Spiritualität. Ja, was ist das Problem bei der Meditation, wenn man also versucht, seinen Kopf zu leeren? Das ist ein Konzept, das nicht christlich ist. Da geht es immer darum, dass wir unseren Kopf füllen mit positiven Dingen, mit dem Wort Gottes, dass wir uns von dem Heiligen Geist mit positiven, göttlichen Gedanken füllen lassen. Wenn wir nämlich danach streben, zunächst einmal unseren Kopf zu leeren, dann bieten wir dem Teufel eine ideale Werkbank, um zu wirken. Da ist das Problem mit der fernöstlichen Meditation, mit dem kontemplativen Gebet. Es geht auch um die Niederschrift persönlicher Gebete und Gedanken. Nicht, dass das an sich etwas Negatives sei. Dieses Bild habe ich in der Nähe des laut Tradition letzten Wohnortes von Maria, der Mutter Jesu, gemacht. Das ist in der Nähe von Ephesus. Hier ist die gesamte Wand weiß mit aufgeschriebenen und aufgerollten Stückchen Papier, auf denen Leute Gebete aufgeschrieben haben. Die hoffen natürlich, dass die Nähe zu dem Wohnort, dem ehemaligen Wohnort von Maria, der Erhörung ihrer Gebete nützlich ist. Dann geht es um die sogenannten Stationen. Ich glaube, hier im katholischen Bayern weiß man, was die Stationen sind, die Stationen des Kreuzweges Jesu. Die einzelnen Schritte auf dem Weg hin zur Kreuzigung. Dann im Mittelpunkt steht nicht die Bibel, sondern das Abendmahl, die Eucharistie. Ja, auch hier wieder, das, wir erwähnten, dass die Rituale eine besondere Rolle spielen. Ja, das Abendmahl ist eines dieser Rituale. Die Bibel verliert an Bedeutung, das Rituelle gewinnt an Bedeutung. Statt Predigt gibt es Visualisierungen und Kunstformen. Nun, wir praktizieren das hier auch gerade, ja, indem wir eine PowerPoint-Präsentation verwenden. Aber das ist auch typisch für den Gottesdienst der Emerging Church. Darüber hinaus, wenn es eine Predigt gibt, dann ist sie kurz und mit visuellen Hilfsmitteln und gerne auch mit zwei Predigern. Ja, da stehen also zwei Personen, die moderieren den Gottesdienst, wenn man so will. Typisch für die Emerging Church. Was sind die Wurzeln bezogen auf Gottesdienst und Spiritualität der Emerging Church? Nun, es sind zusammengefasst erstens altertümliche römisch-katholische liturgische Elemente. Dann ist es die fernöstliche Spiritualität. Und dann sind es charismatische Einflüsse. Und schließlich die postmoderne Kultur. Wir müssen uns natürlich immer fragen, ist das hilfreich, ist das nützlich, wollen wir das? Führt uns das tiefer in die Wahrheit der Bibel hinein? Führt uns das näher zu Gott? Warum ist die Emerging Church, die natürlich wie so vieles in diesem Bereich in Amerika ihre Anfänge hat, warum ist sie so erfolgreich? Warum breitet sie sich so schnell aus? Nun, einerseits, weil besonders in den evangelikalen Kirchen Amerikas eine innere Leere und eine Unzufriedenheit mit dem Stand der evangelikalen Theologie besteht. Man kritisiert, man ist frustriert über die anhaltende lehrmäßige Zersplitterung der Gemeinde Christi in allen Kirchen. Und man möchte das gerne ändern. Man möchte also hin, ja, und das ist ein Element des Zeitgeistes, der nach Einheit und Einigkeit ruft. Es ist eine Unzufriedenheit mit der Gemeindearbeit. Viele junge Evangelikale verlassen die Gemeinden, alles zunächst in Amerika, und es kommt zu uns rüber nach Europa. Eine Sehnsucht nach einer unmittelbaren Gotteserfahrung. Das ist ein interessanter Punkt. Die mittelbare Gotteserfahrung geschieht ja durch das Studium des Wortes Gottes. Ja, wenn wir die Bibel studieren unter Gebet, wenn wir den Heiligen Geist bitten, dass er uns hilft, den Text der Bibel richtig zu verstehen und durch das Lesen der Bibel Gott begegnen, dann ist das eine mittelbare Gotteserfahrung. Ja? Und die unmittelbare Gotteserfahrung, das ist das Gegenstück hier, das ist das, was die Emerging Church will, Da geht es eher um eine emotionale Ebene. Ja, ich spüre Jesus in meinem Herzen. Kennt ihr diesen Ausdruck? Ja, da wird es aber wenig greifbar und damit auch gefährlich, weil man dann nicht mehr weiß, ist das ein subjektives Gefühl? Kann ja auch sein, dass ich am Abend zuvor zu spät zu viel Erbsensuppe gegessen habe und das, was ich fühle, ist nicht Gott, sondern vielleicht mein Verdauungsapparat oder Schlimmeres. Ihr wisst, was ich meine. Es geht nicht nur um den Gottesdienststil, es geht auch um eine Umgestaltung von Theologie, Glauben und kirchlicher Identität. Die meisten Vertreter der Emerging Church leugnen das. Die sagen, nein, es geht nur um Formen, es geht nur um das, was im Gottesdienst abläuft, nicht um die Inhalte, nicht um die Theologie. Aber genau das stimmt nicht. Es geht um Theologie, Glauben, kirchliche Identität. Es geht nämlich um eine Anpassung des Christentums an das postmoderne Denken. Man behauptet, die fehlerhaften modernen Ideen, also nicht die postmodernen, sondern die modernen Ideen, führten zu Fundamentalismus und einer Spaltung in Konservative und Liberale. Ja, also dieses Dogmatische, dieses Beharren auf absoluten Wahrheiten, zum Beispiel biblischen Wahrheiten, biblischen Lehrpunkten, hat dazu geführt, dass wir heute Konservative und Liberale haben. Also das ist kein adventistisches Phänomen oder kein ausschließlich adventistisches Phänomen, sondern ein allgemein christliches, protestantisch-evangelikales Problem. Ja? Das ist natürlich jetzt mal dahingestellt, ob das wirklich stimmt oder nicht stimmt. Ich bin der Meinung, es stimmt nicht, aber das ist die Behauptung. Die Führer der Emerging Church Bewegung behaupten, die Spaltung der Gemeinde kann nur durch die Übernahme postmoderner Ideen überwunden werden. Eine interessante These. Die sagen, okay, wir haben konservative und liberale Personen, Gemeinden, Regionen. Und diesen Zustand können wir nur überwinden, wenn wir alle gemeinsam die postmodernen Ideen übernehmen. Und dann werden wir alle wieder einig sein. Du schüttelst mit dem Kopf, ich stimme dir zu. Ja, das ist natürlich blanker Unsinn, aber das ist die Behauptung. Was sind die Konsequenzen? Aufgabe aller Absolutheitsansprüche. Und ihr merkt, der Materialismus und Relativismus lassen grüßen. Wenn ich nämlich glaube, dass es Gott als wirkliche Person nicht geben kann, weil der Materialismus mir gesagt hat, es gibt nur das, was man beweisen kann, dann kann es auch keine absolute göttliche Wahrheit geben, die Gott uns offenbart. Versteht ihr, wie das alles zusammenhängt? Und merkt ihr, wie das mit dem Zeitgeist-Thema zusammengehört? Annahme einer christlich-katholischen Tradition, darauf läuft es letztlich hinaus. Zurück in den Schoß der katholischen Kirche. Annahme postmoderner Ideen. Alles geht, das eine ist richtig und das Gegenteil von dem einen ist auch richtig. Interpretation aus der Schrift aus der Perspektive der christlich-katholischen Tradition. Ja, die katholische Kirche sagt, nicht nur das, was in der Bibel steht, hat Autorität, sondern auch das, was sich im Laufe der christlichen Tradition entwickelt hat, hat Autorität. Die Folge ist ein theologischer Pluralismus. Das heißt, ja, du glaubst so und du glaubst so und du glaubst so und das ist alles gleich richtig. Wer will denn sagen, dass das eine richtiger ist als das andere? Hör doch auf der biblischen Lehre herumzureiten. Ja? Das Gefühl, wird wichtiger. Es geht letztlich um die postmoderne Reformation der Kirche. Ja, jetzt Kirche als Gesamtkörper des Christentums verstanden. Weiterhin, Relativismus ist eine Konsequenz, ein römisch-katholischer Ökumenismus, eine lehrmäßige Beliebigkeit. Also ich habe das selbst miterlebt in Amerika, wenn ich mir dort die verschiedenen religiösen Sendungen ansehe im Fernsehen, wo die Prediger der unterschiedlichsten Denominationen, Kirchen, verkündigen. Im Laufe der Jahre ist der theologische Unterschied zwischen diesen verschiedenen Fernsehpredigern immer geringer geworden. Immer geringer geworden. Es kommt nicht mehr auf die Lehre an. Aber auf diese Art und Weise kommt man sich näher. Ja, kann man eins werden, ja, wenn man sich über theologische Wahrheit und theologische Feinheiten unterhält, dann geht man auseinander, weil es dann Wahrheit und Irrtum gibt. Aber wenn man nicht mehr über Lehren spricht, dann kann man auf der emotionalen und politischen Ebene einig werden. Das ist ja der Gedanke der Ökumene. Integration vieler verschiedener christlicher Traditionen. Ja, zunächst einmal tolerieren wir alles. Nur nicht einen Absolutheitsanspruch, was Wahrheit angeht. Okay, die Frage ist, was geht uns als Adventisten das an? Ist das etwas, was für uns fern liegt? Ich könnte sagen, ja. Und ich sage es mit blutendem Herzen, dass das ein Phänomen ist, das auch ja nicht nur an unsere Türen klopft, sondern schon drin ist. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns darüber unterhalten und wir uns die Frage stellen, wollen wir das? Wollen wir auf diesem Weg weitergehen? Wollen wir mehr davon oder wollen wir weniger davon? Wollen wir etwas anderes? Müssen wir natürlich Gründe dafür haben. Seit 50 Jahren sehen wir uns als Teil der evangelikalen Bewegung. In einigen Kreisen mehr, in anderen weniger. Aber in vielen Bereichen herrscht die Meinung vor, naja, das andere, die glauben ja im Grunde genommen das Gleiche wie wir, nur die haben nicht den Sabbat. Das ist eine Einstellung, die ich bei einigen Adventisten und besonders bei gebildeten Adventisten der zweiten, dritten, vierten Generation höre. Ja, die sehen nicht die Unterschiede, dass die Unterschiede sehr viel umfangreicher sind als nur bei die Frage des Feiertags. Also hier hat eine gewisse Annäherung stattgefunden. Viele sehen uns als Teil der evangelikalen Christenheit. In der Annahme, die evangelikale Bewegung sei biblisch, verwenden viele von uns evangelikale Literatur. Und da gibt es ja auch in der Tat vieles Gute, das wollen wir ja nicht abstreiten. Es gibt viele gute, tiefgründige, biblische, christliche Bücher außerhalb der Adventgemeinde. Aber das Problem ist, dass das nicht alles gut und richtig ist, was da veröffentlicht wird. Ich meine, machen wir uns nichts vor. Wenn man uns einen Teller mit einer grünen, übel riechenden Giftsoße vorsetzt, würden wir das nicht anrühren. Wir sind ja nicht verrückt. Wenn uns aber jemand ein appetitliches Essen vorsetzt und da ist etwas Arsen drin, dann ist das viel gefährlicher, weil wir das nämlich essen würden. Das heißt, ein wenig Unwahrheit ist viel gefährlicher als 100% Unwahrheit, denn das merken wir und das lehnen wir ab. Ja, da werden unsere Jalousien sofort runterfallen. Und genau das passiert in der evangelikalen Literatur. Da ist Gutes und da ist Irrtum miteinander vermischt. Und gerade Personen mit einem gewissen intellektuellen Anspruch, mit einer gewissen Bildung innerhalb unserer eigenen Kreise, greifen gerne zu evangelikaler Literatur. Und sie merken nicht, wie ihr Denken beeinflusst und verändert wird. Dadurch entsteht nämlich eine mangelnde Distanz, eine mangelnde Kritik gegenüber dieser Literatur. Ja? Ich meine, ich reagiere schon allergisch, wenn ich sehe, dass Lieder aus bestimmten Verlagen an die Wand geworfen werden, weil wir damit ja immer signalisieren, das ist ein guter Verlag. Wenn du Bücher von demselben Verlag in die Hände bekommst, das kannst du ruhig lesen. Versteht ihr? Das ist ein gefährlicher Schritt und da müssen wir einfach wachsam bleiben. Übernahme von Konzepten und Ideen, zum Beispiel bei der Gemeindearbeit, bei der Spiritualität, dem Andachtsleben, bei geistlichem Wachstum, Gottesdienstgestaltung, Mission, Gemeindewachstumsbewegungen, Methoden. Ja, wie versuchen wir das Evangelium zu verbreiten? Leihen wir uns Methoden von unseren evangelikalen Freunden? Versteht mich nicht falsch, es gibt wirklich viele treue Christen in den evangelikalen Gemeinden. Ich will die nicht verteufeln, nur es herrscht dort ein Geist, eine Theologie, die nicht konform geht mit der biblischen Wahrheit. Evangelikalisierung der Adventgemeinde, das ist das, was wir in weiten Teilen erleben im Moment. Ja, die Adventgemeinde wird mehr und mehr evangelikal. Weg von der rationalen Bibelorientierung. Ich erwähnte heute Morgen oder war es gestern Abend, wie sehr ich die Sabbatschule schätze. Es ist gut, dass wir die Möglichkeit haben, uns zusammenzusetzen und mit eingeschaltetem Verstand das Wort Gottes durchdringen, diskutieren, darüber nachdenken und dem Wort Gottes in Verbindung mit dem Heiligen Geist die Chance geben, uns zu verändern, unser Denken zu verändern. Das Gegenteil davon ist die Gottesdienstfeier. Also ich bin ganz bewusst Siebentagsadventist, weil der gesamte Gottesdienst spricht den Kopf an und das Herz. Nicht nur das Herz und die Lenden. Die Lenden sind der Sitz des Gefühls. Ja, also wenn wir nur feiern würden, und sicherlich haben wir Grund genug, Christus und das Erlösungswerk zu feiern, aber es ist viel leichter für Satan, uns zu verführen, wenn wir nur auf der Gefühlsebene arbeiten. Wir müssen gerade in dieser Zeit den Kopf eingeschaltet lassen. Und deshalb, auch eine Predigt hat bei uns eher einen, ja, schulmäßigen Charakter. Da lernt man etwas. Und ich bin dankbar dafür. Nicht nur das Gefühl wird angesprochen. Wohl natürlich, wir sind auch Gefühl. Versteht mich nicht falsch. Gefühl ist nichts Böses. Aber die Reihenfolge und das Verhältnis von Verstand und Gefühl müssen gewahrt bleiben. Der Verstand trifft die Entscheidungen. Und das Gefühl ist die Folge. Nicht andersherum. Wenn wir erst ein Gefühl haben und danach eine Entscheidung treffen, dann kann das in die Hose gehen. Hin zur emotionalen, pfingstlerischen Charismatik. Hier wird der Boden bereitet für die Charismatik in der Adventgemeinde. Ja? Und wenn ich dann in einer Gemeindezeitschrift lese, wie eine Adventgemeinde geschlossen zu den Pfingstern oder Charismatikern übertritt, und der jeweilige Vereinigungsvorsteher diese Gemeinde mit freundlichen Worten verabschiedet, als sei es das Normalste von der Welt, dann sehe ich, inwieweit dieses Denken schon Einzug gehalten hat in unserer Gemeinde. Hin zu einer römisch-katholischen, mystischen Spiritualität. Dahin geht die Reise. Hin zu einer Vermittlung der Gegenwart Gottes durch Rituale. Also nicht durch ein Studium des Wortes mit eingeschaltetem Verstand, sondern es wird rituell etwas vermittelt. Hin zum Spiritismus, das ist die letzte Konsequenz. Ja? Ich werde es gleich belegen, das ist keine leere Behauptung. Und es ist erschütternd, wenn wir sehen, wie die Gemeinde Gottes eigentlich so blind ist und die Türen öffnet für den Spiritismus. Im Jahr 2006 war der amerikanische Prediger der Siebentagsadventisten Dr. Samir Selmanovic Hauptsprecher auf dem G-Camp in Friedensau. Ich weiß nicht, ob jemand da war von euch. War jemand da? Okay, eine Hand sehe ich da hinten, ja. Das sind, glaube ich, 0,8%. Ich war nicht da, aber ich habe mir das von verschiedenen Seiten erzählen lassen und ich habe das auch im Internet recherchiert. Samir Selmanovic hat eine Missionsorganisation in Chicago, Faith House, eine evangelikale Website schreibt über ihn und sein Missionswerk. Also ihr seht, auch die evangelikale Welt ist gespalten. Da gibt es den einen Flügel, der voll mitmacht bei dieser Emerging Church Bewegung. Und dann gibt es den anderen Flügel, das sind die, die uns geistesverwandt sind, die sich auf die Bibel stützen, die gerne weiterhin treu bleiben möchten. Das steht auf dieser Website, wie eine Emerging Church Gemeinde mehr über die Tradition der Hexerei erfahren will. Samir Selmanovic, bekannter Führer in der Emerging Church, veranstaltete an Halloween 2010 ein interreligiöses Treffen mit Wiccas, das sind Hexen. Selmanovics Gemeinde Faith House in Chicago schrieb auf ihrer Website, in diesem Herbst, das ist jetzt ein Zitat von Selmanovic auf seiner eigenen Website, in diesem Herbst werden wir herausfinden, wie man Grenzen überschreitet und neues Land betritt, um dem Andersartigen zu begegnen. In den USA sind die Wiccas eine Minderheitenreligion, die oft missverstanden und manchmal angefeindet wird. Wir wollen über sie und von ihnen lernen und heißen sie im Faith House willkommen. In diesen heutigen Tagen ist der Schleier zwischen den Welten dünn. Also um Halloween herum, ne? Dieses Spiritismusfest, das aus Amerika zu uns importiert wurde. Und so trösten wir uns in der Nähe der Geister der Natur, unserer Götter und Göttinnen und insbesondere unserer Vorfahren, während wir in eine neue Jahreszeit mit kürzeren Tagen eintreten. Der Tempel des Spiralenpfades repräsentiert die Familie von Hexensabbate, die die Shadowfolk-Tradition der Hexerei praktizieren, die 1995 begründet wurde. Soweit Zitat von Selmanovic auf seiner eigenen Website. Jetzt schreibt dieser evangelikale Autor, beachten Sie, dass es sich nicht um eine Evangelisation handelt. Faith House verkündet den Wiccas nicht das Evangelium, um sie zur Buße und zum Glauben an Christus zu rufen. Vielmehr wollen sie über sie und von ihnen lernen. Dies ist Evangelisation à la Emerging Church. Faith House spricht positiv über die Geister der Natur und über Götter und Göttinnen. Dies ist völliger Abfall, sagt diese evangelikale Website. Wie wir in unserem Buch What is the Emerging Church dokumentierten, gibt es in der Emerging Church eine liberale Strömung, die von Männern wie Selmanovic repräsentiert werden, und eine konservative Strömung, in Anführungsstrichen, die von Männern wie Mark Driscoll repräsentiert werden. Letztere beansprucht für sich theologisch konservativ, aber kulturell liberal zu sein. Selmanovic, ein Siebenten-Tags-Adventist, sagt auf seiner Website, dass er ein integraler Bestandteil bei der Geburt der Emerging Church-Bewegung war und in der Koordinationsgruppe der Emergent Village gearbeitet hatte. Selmanovics Faith House Project und sein Buch It's Really All About God Reflections of a Muslim, Atheist, Jewish, Christian. Es geht alles wirklich um Gott, Gedanken eines muslimischen, atheistischen, jüdischen Christen, wurde von Tony Campolo und Brian McLaren wärmstens empfohlen. Das Traurige ist, Selmanovic hat auf dem G-Camp erzählt, wie er eine dieser Hexen zu einer adventistischen Predigerversammlung eingeladen hat und sie eingeladen hat, das Segensgebet über den Predigern zu sprechen. Und er kommentierte das dann mit den Worten: Wenn ihr noch nie von einer Hexe gesegnet worden seid, wisst ihr ja gar nicht, was euch entgangen ist. Und anstatt den Mann sofort vom Podium zu holen und nach Hause zu schicken, hat man ihn daraufhin auf die Marienhöhe eingeladen, wo er das gleiche Programm wiederholen sollte. Und einige Monate später hat die Mittelrheinische Vereinigung ihn zu einer Predigertagung eingeladen, damit er das Ganze nochmal dort wiederholt. Ich präsentiere das nicht mit Vergnügen. Ich schäme mich, ich bin traurig, aber es ist eine Realität und wir dürfen nicht unsere Augen verschließen und wir müssen uns fragen, was geht hier ab? Wer hat hier welche Agenda? Wer will was mit der Gemeinde Gottes, der Übrigen, anstellen? Und ich glaube, dass wir gut beraten sind, wenn wir unseren Verstand eingeschaltet behalten, um solchen Tendenzen zu widerstehen. Wer sind wir als Siebentagsadventisten? Das müssen wir an dieser Stelle fragen. Wir sind die Gemeinde der Übrigen, eine Bewegung aus allen Religionen und Kirchen. Eine Bewegung, die eine ganz bestimmte Botschaft von Gott anvertraut bekommen hat, nämlich die dreifache Engelsbotschaft, um diese einer sterbenden Welt unmittelbar vor der Wiederkunft Christi eine Erlösungs-, eine Gnaden- und eine Gerichtsbotschaft zu verkündigen. Das ist unser Auftrag. Wir sollen die Kinder Gottes aus Babylon herausrufen. Und wenn wir Offenbarung 18, Vers 4 lesen, vorher hat ein Engel gesprochen, dann schaltet sich Gott ein und sagt: Kommt raus, mein Volk. Das heißt, da ist Volk Gottes, da sind Kinder Gottes in Babylon. Und es ist unser Auftrag, im Namen und im Auftrag Gottes, diese treuen Kinder Gottes herauszurufen aus dem, was wir hier sehen. Nicht umgekehrt, die Kinder Gottes aus der Gemeinde der Übrigen nach Babylon hineinzuführen. Eins von beiden geht nur. Wir sind beauftragt mit der Verkündigung der dreifachen Engelsbotschaft. Ja, das ist eine Botschaft, die hört sich im ersten Moment elitär an, arrogant, das wirft man uns vor. Aber wir können nicht anders. Das ist das, was Gott uns als Auftrag gegeben hat. Mit einem klaren, intelligenten, kulturunabhängigen Verständnis der Schrift. Im Jahr 1904 schrieb Ellen White: Der Seelenfeind hat versucht, die These aufzubringen, dass unter den Siebentagsadventisten eine Reformation stattfinden müsse, zum Beispiel eine Postmoderne, und dass diese Reformation darin bestehe, die Lehren aufzugeben, die die Säulen unseres Glaubens ausmachen, um dann einen Reorganisationsprozess einzuleiten. Was wäre die Folge, wenn diese Reformation stattfinden würde? Die Prinzipien der Wahrheit, die Gott in seiner Weisheit der Gemeinde der Übrigen gab, würden über Bord geworfen werden. Unsere Religion würde verändert werden. Die fundamentalen Prinzipien, die während der letzten 50 Jahre das Rückgrat des Werkes ausmachten, würde man als Irrtum betrachten. Man würde ein System intellektueller Philosophie einführen. Nichts dürfte der neuen Bewegung im Wege stehen. Hört sich bekannt an, ne? Die Anführer würden sich auf menschliche Macht stützen, die ohne Gott wertlos ist. Ihr Fundament wäre auf Sand gebaut und der Sturm würde das Gebäude hinwegfegen. Ich habe hier eine Gegenüberstellung zwischen der Gemeinde Gottes und der Emerging Church oder Emerging Church. Hieran können wir deutlich erkennen, wo die Unterschiede liegen. Das ist eine ziemlich lange Auflistung und ich schulde sie dem holländischen Prediger Jan Fuhrmann aus seinem Buch The Hidden Agenda, wir arbeiten an der Übersetzung, die verborgene Agenda. Die Gemeinde Gottes identifiziert sich mit göttlichen Standards und wendet diese in allen Bereichen an. Im Gegensatz dazu identifiziert sich die Emerging Church mit der jeweiligen Kultur und passt den Gottesdienst dieser an. Ihr merkt, wie hier die Parameter verschoben werden. Die Gemeinde Gottes verwendet einen unverwechselbaren Namen für die Kirche. Die Emerging Church bevorzugt einen neutralen, generischen Namen. Die Gemeinde Gottes predigt das Wort Gottes. Die Emerging Church verkündigt eine Botschaft, die sich an den Wünschen und Bedürfnissen von Menschen orientiert. Also Marketingansatz. Die Gemeinde Gottes, und da ist der Geist und die Macht des zweischneidigen Schwertes, nämlich der Bibel, soll die Menschen der Sünde überführen und sie zur Buße führen. Es vereinigt und befähigt sie, durch den Glauben ein wiedergeborenes, geheiligtes Leben in Christus zu leben, das zur ewigen Erlösung führt. Im Gegensatz dazu, Emerging Church, Technologie, Psychologie und Marketingtechniken mit Visualisierungen und dramatischen Präsentationen sollen verwendet werden, um Menschen anzuziehen, sie zu vereinigen und zu einem Lebensstil nach bestimmten religiösen Standards zu bewegen. Gemeinde Gottes verwendet zuverlässige Bibelübersetzungen, die dem Original möglichst nahe kommen. Denn man hat Respekt vor dem Wort Gottes und man versucht, die Wahrheit herauszufinden. Oft bei der Emerging Church verwendet man möglichst paraphrasierte Versionen, die sich an der Sprache der Zuhörer orientieren. Gemeinde Gottes folgt biblischen Anweisungen in Bezug auf Evangelisation und Mission. Die Emerging Church verwendet Marktforschung, um die Bedürfnisse und Wünsche der Menschen zu identifizieren. Die Gemeinde Gottes tadelt und ermahnt, die Emerging Church unterhält, befriedigt und besänftigt. Die Gemeinde Gottes zielt auf die wahre Bekehrung von Menschen ab. Die Emerging Church versucht bei den Menschen ein gutes Gefühl zu bewirken. Die Gemeinde Gottes kreuzigt das eigene Ich. Emerging Church schafft Selbstwertgefühl. Die Gemeinde Gottes betont Wachstum in Gnade. Emerging Church betont die Wichtigkeit von zahlenmäßigem Wachstum. Gemeinde Gottes, das ist die solide biblische Lehre, ist die Grundlage des geistlichen Lebens der Menschen. Bei der Emerging Church, das geistliche Leben wird bestimmt durch fernöstliche Praktiken und eine kontemplative Spiritualität. Gemeinde Gottes, lehrmäßige Reinheit bildet das Fundament von wahrer Einheit und Freiheit. Bedenken wir nur die Briefe von Paulus, wie viel Mühe er sich gegeben hat, die Lehre reinzuhalten in der Gemeinde Gottes. In der Emerging Church, die Einheit wird auf Kosten solider Lehre betont. Einheit kommt über lehrmäßiger Wahrheit. Biblische Wahrheit wird verkündigt, hochgehalten, bestützt und verteidigt, Gemeinde Gottes, Emerging Church. Auf die Bedürfnisse von Menschen abgestimmte Botschaften werden stärker betont als göttliche Wahrheit. In der Gemeinde Gottes, das Ziel des Gottesdienstes ist, Gott zu dienen, ihn zu verherrlichen. Bei der Emerging Church, das Ziel des Gottesdienstes ist, Menschen zu mögen. Ihr merkt, die Achse ist eine andere. Ja? Hier geht es um die Treue zu Gott und die Beziehung zu Gott und hier geht es um die Orientierung an, ja, die kulturabhängige Orientierung an Menschen und Zielgruppen. Die Gemeinde Gottes ist von der Welt getrennt. Emerging Church, die Gemeinde umarmt die Welt. Die Gemeinde Gottes, die Musik, soll Gott preisen und verherrlichen. In der Emerging Church, die Musik soll gefallen und Menschen anziehen. Ja? Noah und die Arche. Kein Rockkonzert in der Arche. Wie töricht. Gemeinde Gottes, der Einfluss von Musik wird nicht als moralisch neutral betrachtet. Popularmusik wird nicht durch religiöse Texte in Anführungsstrichen gereinigt. Nur erhebende Lieder und Musikstile sind akzeptiert, die Gott ehren und einen Segen für Menschen darstellen. In der Emerging Church, jede Form von Musik wird akzeptiert. Es gibt keine christliche Musik, nur christliche Texte. Moderne Musikstile und Lieder, die eingängig und bekannt sind, sollen zur Belebung des Gottesdienstes verwendet werden. Gemeinde Gottes, der Gemeindechor, soll zu einer heiligen und hingebungsvollen Atmosphäre beitragen. In der Emerging Church, eine moderne Lobpreisband, soll anregen und die Gefühle der Menschen packen. Gemeinde Gottes soll Gläubige, die Christus als ihren Erlöser angenommen haben, vereinen. Emerging Church, die Gemeinde, soll alle Religionen in einer Weltkirche mit Christus als einem Weg vereinen. Gemeinde Gottes achtet das Gewissen von Menschen und erduldet sogar jene, die man als Unkraut betrachten könnte. Sie dürfen bis zur Ernte reifen. Emerging Church ist intolerant gegenüber Konservativen und versucht, jene zu entfernen, die nicht mit ihnen übereinstimmen und nicht mit ihnen zusammenarbeiten. Die Gemeinde Gottes vermeidet eine Vermischung mit Politik, achtet auf die Trennung von Staat und Kirche, betont, dass das Reich Gottes nicht von dieser Welt ist. Emerging Church bezieht die Politik und die ökumenische Welt mit ein und ermutigt zu einer Zusammenarbeit mit der Regierung. Gemeinde Gottes beachtet das sichere Wort der Prophetie, legt es aus und erklärt, dass dieses ein notwendiger Teil unserer Mission gegen Verführung ist. Emerging Church rät davon ab, das prophetische Wort zu studieren und betont, dass Mission Privatsache sei. Interessant, ne? Ja. Paulus sagt in Römer 12, und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Die Emerging Church Bewegung hat gerade erst begonnen. Sie ist typisch für unsere Zeit. Sie macht sich in der evangelikalen Welt breit und sie ist leider auch schon in Teile der Adventgemeinde aufgetaucht, emerged. Wir müssen uns überlegen, wer sind wir als Gemeinde der Übrigen? Was ist unser Auftrag? Wollen wir das? Und wie können wir es abwehren, wenn wir es nicht wollen? Ich finde, Gemeinde Gottes und Emerging Church passen zusammen wie Feuer und Wasser. Das heißt, sie passen überhaupt nicht zusammen. Wir haben nichts damit zu tun. Aber das sehen nicht alle so. Danke euch für eure Aufmerksamkeit. Bleibt mit euren Gebeten bei denen in der Gemeinde, die Verantwortung tragen, dass sie sich vom Geist Gottes und nicht vom Geist der Postmoderne inspirieren lassen. Amen. Wir danken dir dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast als Richtschnur für unser Leben, dass du uns den Heiligen Geist gegeben hast, damit wir dein Wort richtig verstehen. Herr, du hast uns einen Verstand gegeben und du hast uns einen Willen gegeben und wir bitten dich, dass du uns hilfst, dass wir diese Gaben von dir richtig einsetzen. Wir leben in einer schwierigen Zeit, einer Zeit der Veränderung und der Angriffe von allen Seiten. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, dir treu zu bleiben in allen Dingen. Wir bitten dich, halte Schaden von deiner Gemeinde fern. Und wo es möglich ist, lass du uns mithelfen, dass die Botschaft, die du uns anvertraut hast, in Klarheit und Reinheit verkündigt wird, sodass noch viele Menschen den Weg zu dir finden. Hab Dank dafür. Amen.